Schabum und Bäm und herzlich willkommen zur 15. Folge unseres 125er Champs Podcast. Schön, dass ihr da draußen wieder diesen Podcast verfolgt. Ich bin natürlich nicht alleine, der Jens ist nicht nur da, sondern ich habe wieder meinen quasi Best Buddy Podcast dabei. Moritz, herzlich willkommen.
Seid gegrüßt, Folge 15, hey. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Auf jeden Fall, du bist hier immer gerne gesehen und gehört, in Anführungszeichen. Und Moritz, wir haben für heute ein ganz fancy Thema. Und zwar heißt das Thema Elektromobilität. Elektromobilität, genau. Und da bevor jetzt irgendwelche Leute denken, hör mir auf mit dem Scheiß und so weiter. Wir wollen ja gar keinen Fass aufmachen. Wir wollen gar nicht mit euch da oder ich will gar nicht mit Moritz darüber reden, ob Elektromobilität jetzt irgendwie eine Zukunftstechnologie ist, ob das besser ist als ein Verbrennermotorrad oder schlechter oder was auch immer. Das steht gar nicht für uns auf dem Plan, sondern wir haben gedacht, ey, Elektromobilität, das ist auf jeden Fall eine Technologie, die in Zukunft an Bedeutung gewinnt. Das kann man jetzt gut finden, das kann man schlecht finden. Aber wir finden es halt geiler, wenn man von Anfang an mit dabei ist und dann von Anfang an darüber reden kann und das schon mal vorgestellt hat. Und was für uns natürlich ganz wichtig ist, und das haben wir auch festgestellt, Moritz, die meisten E-Bikes, E-Motorräder, die kosten richtig viel Asche, oder?
Genau, ja. Und wir betreiben heute eher so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Wir wollen euch einfach mal so ein bisschen zeigen, was der aktuelle Markt gerade hergibt, weil es immer mehr in die Range kommt, wo man dann auch als 125er-Fahrer sagen könnte, okay, das könnte vielleicht für mich demnächst interessant werden.
Ne? Genau, also wenn man das mal einfach mal so in den Raum schmeißt, so eine von Zero gibt es zum Beispiel das S-Modell, jetzt ganz neu, haben sie letztes Jahr auf der EICMA zum Beispiel vorgestellt. Und das ist halt für diese 11 kW, 15 PS Klasse zugeschnitten, also für diese Dauerleistung. Das Ding startet aber bei über 17.000 Euro. Und ich sag mal so, Moritz, bei dir ist es ja noch so, 16 bis 18 Jahre ist noch gar nicht so lange her. Da sind wahrscheinlich 17.000 Euro ungefähr so weit weg gewesen für den Abstand von der Erde bis zum Mond, oder?
Ja, das war undenkbar. Also ist immer noch undenkbar, jetzt selbst wenn man älter wird. Also 17.000 Euro, das kann ich mir kaum vorstellen, dass da jemand dieses Geld
mit
in die
16
Hand
Jahren
nimmt für eine 125.
Genau, selbst wenn ihr halt quasi Oma und Opa anbettelt, eure Eltern was dazugeben. Also für das Geld, seien wir ganz ehrlich, kann man sich auch ganz sicher drei andere normale 125er Verbrenner à la Honda CB125R oder KTM RC125 kaufen. Und da hat natürlich dann der Spaß schnell ein Loch. Aber wir wollen das gar nicht bewerten, sondern wir haben natürlich gedacht, hey, wenn wir euch schon E-Motorräder vorstellen, dann müssen die natürlich irgendwie so in der Range sein, dass man sagen kann, hey, das liegt zumindest in der Nähe oder dicht bei, was ganz normale Verbrennungsmotorräder in einer 125er Klasse aktuell kosten.
Genau.
Weil sonst hat es für uns keinen Sinn, weil wie gesagt, wenn das so ein Fahrzeug das Dreifache kostet, dann ist es einfach ist far out of range. Also, I'm sorry. Was willst du da machen? Also,
yes,
da. So viel Samenspende geht ja gar nicht oder sowas. Also, das ist ja,
nee, da musst du schon im Lotto gewinnen.
Ja, genau. Und genau. Gut, deswegen jetzt mitten rein ins Thema und ich hau mal raus, weil ich war kürzlich in Indien und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in Indien sitzen ja einige Motorradhersteller, unter anderem auch TVS. TVS, wenn ihr nur den europäischen Markt kennt, kennt ihr den wahrscheinlich nicht, weil die gibt es ja noch gar nicht in Europa. In Indien sind die aber richtig gut dabei. Laut eigener Aussage so zweitgrößter indischer Hersteller und viertgrößter weltweiter Hersteller, was Motorräder und sowas betrifft. Und sagt immer noch, hey, ich kenne doch gar nichts von dem. Das stimmt, aber wahrscheinlich auch nicht so ganz, weil TVS hat nämlich eine Kooperation mit BMW. Und für BMW bauen die alle G-Modelle, also die G310 GS, die G310 R gibt's, glaube ich, und in Indien gibt's sogar, oder im asiatischen Markt gibt's sogar noch eine G310 RR. Und all diese Modelle rollen in Indien vom Band. Ich hab's gesehen, wie sie da gebaut wurden. Und das ist wirklich ein großer Hersteller. Also wie gesagt, in Indien oder insgesamt machen die über 3 Millionen Fahrzeuge im Jahr. Das ist ein Vielfaches von dem, was BMW, KTM oder wie sie auch alle heißen, raushauen. Und die wollen nach Europa. Die sind noch nicht da. Die reden gerade mit Emil Frey. Emil Frey macht zum Beispiel in Frankreich schon Vertrieb. Vielleicht, wenn dieser Podcast rauskommt, dann gibt es vielleicht auch schon Vertrieb für Deutschland. Es wird auf jeden Fall 2024 kommen. Und TVS haut ein richtig fancy 925er-Liken E-Roller raus. Und zwar heißt das Ding Modell X.
X.
X, ja, das habe ich auch gedacht. X, denke ich sofort irgendwie, das hieß doch früher Twitter, oder?
Ja, genau. Das dachte ich mir auch gerade.
Genau, haben die aber gesagt, scheiße mir drauf, auf so einen Elon Musk, Kommunikationstool. Wir sind einfach TVS. Und das X leitet sich, um das mal kurz aufzugreifen, daher, weil der Roller, dieser TVS X, hat einen Aluminiumrahmen und den hat TVS Xleton getauft. Ist so ein bisschen fancy. Ich habe es gerade gesagt, dieser Aluminiumrahmen, ein Alurahmenroller, auch schon mal irgendwie so, hat nicht jeder. Mhm. Xleton heißt der und Xleton schreibt man X-L-E-T-O-N und daher dann das X für den Roller. Hat also nichts mit Elon Musk oder sonst was oder Tesla oder was weiß ich zu tun. So, der Roller hat natürlich 15 PS Spitzenleistung. Also Spitzenleistung voll A2-tauglich, 11 kW, was ja schon mal ganz cool ist. Sowie, was ja bei E-Fahrzeugen viel wichtiger ist, eine Dauerleistung von 9,5 PS. Mit diesen Features, das war uns natürlich ganz wichtig, passt der perfekt in die A1-Klasse. Sprich, ab 16 Jahren
fahrbar.
Ab 16 Jahren fahrbar. Wer natürlich einen Vati hat, der die Führerscheinerweiterung B196 macht, der darf natürlich auch fahren. Aber prinzipiell geht's ja um euch. So. Der Roller steht auf 12 Zoll Rädern, was eigentlich ziemlich normal ist in dem Segment, hat einen angeschraubten Alu-Heckrahmen, eine Telegabel, eine Alu-Einarmspringe mit integriertem E-Motor und darüber liegendem Federbein. Also von daher, guckt einfach mal im Netz irgendwie, googelt mal TVSX, der sieht richtig fancy aus. Was natürlich wichtig ist, immer wieder, ist natürlich, was rennt denn so ein 125er? Und da wissen wir aus eigener Erfahrung, 100 km/h sind so ein Wert, ey, das musst du reißen. Sonst schaffst du quasi nicht die Qualifikation fürs Fancy-Sein in dieser Klasse. Und der Roller soll 105 km/h schaffen.
Ah, siehste.
Das verspricht zumindest TVS. Mhm. Wir hatten den noch nicht hier. Ich habe es ja gerade gesagt, es gibt noch keinen Europa-Vertrieb. Wir werden es natürlich ausfahren. Also wir werden das GPS-gesteuert nachmessen, ob es wirklich 105 in der Ebene sind oder ob man irgendwelchen indischen Rückenwind und irgendwie vom Himalaya runterfahren muss oder sowas. Also ich hoffe, er packt das. Und was weiterhin natürlich wichtig ist für E-Fahrzeuge, Reichweite. Was meinst du, wie weit kommst du mit dem Roller? Hau mal einen raus.
Boah, die aktuellen Elektrofahrzeuge, was wäre da so ein schöner Wert? Man wünscht sich vielleicht so 100 Kilometer.
Ah, siehst du, geht noch ein bisschen mehr. Komm, einen hast du noch.
Ein bisschen mehr sogar noch. 120.
Okay, der Roller, das sagt TVS, 140 Kilometer Reichweite.
Okay, das ist eine Ansage. Für Elektrofahrzeuge genau. Wirklich eine Ansage.
Wie packt er das? Er hat natürlich eine 4 kW Kapazität im Akkupack, was gar nicht so wenig ist für diese relativ kleinen Fahrzeuge, muss man dazu sagen. 4 kW schon eine Ansage. Und damit soll er halt, wie gesagt, diese 140 Kilometer Reichweite realisieren können. Und was natürlich auch noch wichtig ist, weil die meisten von uns, seien wir ganz ehrlich, sind Draußenparker oder sonst was halt, wir haben ja keine Wallbox irgendwo rumstehen, sondern können maximal irgendwie ein Kabel aus dem Keller nach draußen legen oder können irgendwie vielleicht unser Fahrzeug bei unserem Ausbildungsbetrieb oder sonst wo laden. 950 Watt kannst du reinschmeißen, über einen Standard-Stromanschluss. Also so wie wir ihn kennen, Hausstromanschluss 16 Ampere, fuck, rein. Und wer sich ausrechnet halt, 4 kW, das 950 Watt, sind ungefähr...
Ich bin ein absolutes... Nicht-Mathe-Genie.
Das ist ja quasi Watt durch Watt teilen. Also man muss irgendwie, ne? 4K ist ja 4000 Kilowatt pro Stunde. Mhm. Also ne, das durch 4000 durch 950 kommen wir auf eine Ladezeit von circa 4 Stunden raus. Ihr könnt den aber optional auch mit 3 kW laden, also der dreifachen Strompower. Dann braucht es ungefähr halb so lange. Es braucht nicht dreimal so kurz in Anführungszeichen, weil am Ende natürlich bei allen E-Fahrzeugen, wenn der Akku eine bestimmte Kapazität erreicht hat, wird natürlich, wie bei eurem Handy jetzt auch gewohnt seid, hinten raus langsamer geladen, um den Akku auch entsprechend zu schonen. Was ich richtig fancy fand, und ich habe den Roller in Indien schon gesehen, er hat ein wahnsinniges Package an Extras an Bord, das mir in der 125er-Klasse so nicht bekannt wäre, dass da irgendwie eine andere Maschine, ein anderes Motorrad existiert, dass das auch mit dran hat. Und selbst im richtigen Motorradbereich ist das völlig, völlig abgespaced zum Teil. Und darauf komme ich jetzt. Und zwar, er hat natürlich ABS. ABS, ganz wichtig, müssen sie haben. ABS vorne gibt es, bumm, Haken dran. Er hat einen Hillhold. Das heißt, stehe ich mit dem Ding, und Elektrobetrieb müsst ihr überlegen, ihr habt ja keinen Gang, den ihr einlegen könnt, ja? Stehe ich also irgendwo am Hang, zum Beispiel hier in Stuttgart geht es ab und zu ganz schön steil hoch oder runter und will nicht immer die Bremse ziehen müssen, gibt es ein Hillhold, also eine Berghalteeinrichtung halt, eine Berganfahrhilfe auch mit dem Hillhold, dann wieder die Motor fahren, perfekt. Es gibt einen Rückwärtsgang.
Ihr könnt rückwärts fahren.
Es gibt einen Tempomaten. Und natürlich gibt es Connectivity, sprich, ihr könnt euer Handy damit koppeln. Und was jetzt was total fancy war, ich habe es in Indien gesehen, ihr könnt es euch vorstellen, das Ding hat einen 10,2 Zoll Monitor. Nun denkt ihr natürlich, 10,2 Zoll, was ist denn eigentlich 10,2 Zoll? Ich sag's mal kurz, weil ich hab's extra ausgerechnet. 10,2 Zoll sind 26 Zentimeter Bildschirmdiagonale.
Wahnsinn.
Das ist ungefähr zweimal so groß wie euer normales Smartphone und doppelt so hoch. Also ihr könnt praktisch vier Smartphones da reinpacken. Und ich habe dieses Display in HD Plus Bildqualität gesehen. Das ist übrigens ein Touchscreen, also richtig so touchen. Ihr könnt also praktisch euer ganzen Habitus, den ihr vom Smartphone kennt, darauf übertragen und dann alles machen. Ey, das ist Wahnsinn. Da kannst du Filme drauf gucken. Und bevor ich jetzt zu diesem Monitor noch weiterkomme, das Geile ist auch bei dem Ding, da sind die Inder auch schon wieder richtig weit. Die hat keinen Schlüssel mehr. Okay, sage natürlich, Schlüssel kennen wir, oder? Kennst du auch?
Kenne ich.
Keyless Go und so weiter, haben ja auch einige Dauertester, große bei uns. Mhm. Ist ja nichts Ungewöhnliches. Allerdings hast du dann ja immer noch einen Funkschlüssel dabei. Mhm. Die Karre kannst du mit deinem Handy entsperren.
Oh, okay.
Oder mit deiner Smartwatch. Und das ist auch eine Sache, kenne ich noch von keinem Motorrad.
Kenne ich auch noch von keinem Motorrad.
Also da sind die Inder auch so, wo ich sagen muss, also wer wirklich auf fancy Scheiß steht, wer sagt, ey, ich will nicht irgendwie den neuesten Scheiß, sondern ich will schon praktisch neu plus plus plus. Der TVX bietet dafür eine ganze Menge, die mir so aus dem Motorrad- und Zweiradbereich unbekannt ist. Also ich wüsste kein anderes Fahrzeug. So, und jetzt nochmal zu diesem, ich sag mal, Fernseher da vorne drin, weil es ist ja schon keiner Monitor. Ihr könnt bei diesem Monitor den Neigungswinkel einstellen. Also sprich, wenn ihr so drauf kommt. Und ich war in Indien und das Spannende ist, in Indien, also in Bangalore, da fährt jeder mit irgendwie einem Roller oder zwei oder sonst was rum und alle wirklich. Die Karre kann so abgerockt sein, wie es will. Weißt du, da ist ganze Plastik gebrochen, keine Spiegel mehr dran. Alles, es kann stinken wie Hülle, aber alle haben eine Handyhalterung und eine Smartphonehalterung dran und in jeder freien Sekunde, wo das Ding da rumsteht und der irgendwo warten muss im Stau, tippelt der da rum und tippt WhatsApp oder sonst was halt. Die Inder sind dauernd connected. Dauernd, egal was passiert. Und deswegen ist natürlich dann der Roller, also es ist ja größer als ein Autodisplay in vielen Fällen, ja. Und jetzt kommt's nämlich. Also ihr könnt natürlich euer Smartphone damit anbinden, ist ja nichts Neues so. Könnt damit natürlich wahlweise Pfeilnavigation machen. Ihr könnt auch eine Kartennavigation machen. Ihr könnt auch dieses große Display mit 26 cm Diagonale in mehrere sozusagen Teile aufsplitten, dass ihr halt in einem Teil Kartennavigation habt. Im nächsten Teil guckt ihr einen YouTube-Film, wenn ihr wollt. Wenn der fahrt, geiler Scheiß.
Wer kann, der kann.
Oder ihr spielt was. Also ihr könnt da auch Gaming drauf machen. Ihr könnt natürlich auch Nachrichtendienste wie WhatsApp abrufen. Oder. Also ich meine, ist natürlich so, jetzt müssen wir ganz kurz mal in uns gehen und sagen, ist geil,
ja.
Aber es ist immer noch ein Fahrzeug. Also wenn ihr fahrt, macht ihr das natürlich nicht. Eben genau. Mal kurz ne, den erhobenen Zeigefinger rausgeholt. So, weil es gibt natürlich auch noch sowas wie, man kann sogar optional im Fall eines Sturzes oder einer Panne eine Meldefunktion übers Mobilfunknetz automatisch absetzen und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Auch das könnte das
okay. Geben. Ich dachte, man kann über YouTube sich ein Erste-Hilfe-Tutorial angucken.
Kannst du natürlich. Du musst natürlich dann, wenn du irgendwie auf der Seite liegst und dann noch irgendwie tippen können oder per Sprachbefehl über Smartphone sagen können, Motor dreht nicht, was weiß ich. Oder
Knie verbinden, schnell.
Genau. Ich blute, was tun? Genau. Vielleicht ist auch die Notrufnummer hinterlegt, das weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, ihr hört meine Begeisterung raus. Das Ding ist wirklich, ja, es ist eigentlich kaum in Worte zu fassen. Was man auch sagen kann, TVS hat das ganz groß in Dubai mal vorgestellt. Wenn ihr mal eingibt bei YouTube TVS X und Dubai, da seht ihr einen Film, die haben das auf diesen Burj Khalifa, heißt glaube ich dieses hohe Hochhaus mit 800 Metern,
ja.
Haben die komplett eine Videoprojektion drauf gemacht. Unglaublich. Also die kommen, die haben Bock auf den europäischen Markt, die bringen dieses Ding mit nach Europa. Es gibt es in Indien noch nicht, also als ich jetzt da war, gab es es noch nicht. Es soll hoffentlich jetzt bald nach Europa auch kommen und auch in Indien verfügbar sein. Es gibt auch schon einen Preis. Und der Preis für Indien sind 249.990 Rupien. Mhm. Moritz, ja. Was ist das denn umgerechnet?
Das klingt wie ein Schnäppchen, oder?
Das klingt wie ein Schnäppchen. Die Rupie ist jetzt nicht 1:1 der Euro, sondern es ist ungefähr durch den Faktor 1000. Also das heißt, 249.990 Rupien in Indien. Entsprechend, natürlich sind die Umrechnungskurse immer so ein bisschen hoch und runter, entsprechen ungefähr 2.800 Euro.
Boah.
Bevor jetzt irgendjemand sagt, ey, ich renne morgen los und kaufe das. So ein Ding muss ja erstmal von Indien nach Europa. So ein Ding muss dann hier zu einem Vertriebs-, also zu einem Importeur. Wie gesagt, für Frankreich war schon die Emil Freigruppe, ist ein großer Fahrzeugimporteur aus der Schweiz, der auch verschiedene andere Marken vertreibt. Waren die schon mal sozusagen unterschriftsreich, die das machen würden? Vielleicht machen sie es oder sehr wahrscheinlich machen sie das auch für Deutschland. Die wollen natürlich auch was gewinnen. Also schlägst überall noch Margen drauf. Ja, also er wird nicht 2.800 Euro in Deutschland kosten. Das kann ich mir beileibe nicht vorstellen.
Verdammt.
Aber die Sache ist ja die, selbst wenn er doppelt so teuer würde, ja, dann wären wir ungefähr bei 6 oder sowas. Legen wir immer noch, und ich hoffe, darauf kommen wir irgendwann hinaus, auf diesen Preis, legen wir immer noch genau auf Augenhöhe, sage ich mal, zu den wirklich zuverlässigen japanischen oder europäischen 125er Modellen, die ich vorhin genannt habe. Also all die ganzen coolen Yamahas oder KTMs oder Hondas, ich will jetzt keinen außen vor lassen, liegen ja auch alle zwischen 5 und 6.000 Euro. Also und da habt ihr ein Fahrzeug, was wirklich E-Mobilität bietet, was eine vernünftige Reichweite bietet, was ihr ganz normal laden könnt und was wirklich ein Display habt, mit dem ihr garantiert, und das müsst ihr natürlich auch wollen, also ihr braucht ein bisschen so einen Hang zur Extrovertiertheit, mit dem Ding fallt ihr auf. Das ist jetzt nicht so wie irgendwo abstellen und schon wieder eine KTM 125 Duke, die habe ich jetzt schon dreimal gesehen und 15 vor der Schule. Nein, mit dem Ding geht ihr in der Pause hin und guckt mit euren Freunden dann einfach mal auf 26 cm Diagonale die heißesten YouTube, TikTok oder sonst welche Scheißfilme. Ja, also Wahnsinn.
Genau, Freunde. Schaut euch die Bilder mal im Internet an. TVSX. Genau. Das Ding ist wirklich Dubai. Ein iPad, was da vorne dran hängt.
Also genau. Das ist wirklich Wahnsinn. Fett. Soll 24 nach Deutschland kommen. Guckt einfach mal. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Importeursseite. Googelt einfach mal. Auf jeden Fall für mich einer der Favoriten, wenn man sagt, E-Mobilität von der 25er-Klasse, kann ich mir vorstellen. Ich weiß, es ist ein Roller, es ist kein Motorrad. Bei Motorrädern, vielleicht kommt da auch noch ein bisschen was, sieht es dann ein bisschen dünner aus, aber es ist auf jeden Fall ein Technologieträger. Und wenn man sagt, hey, ich bin da gerne bereit, mich auch dem Thema mal zu widmen, vielleicht da mal was auszuprobieren, check den mal ab. Ich finde, der hat auf jeden Fall einen Blick verdient. Und für mich ist es halt einfach eine fette, heiße Sache im 125er-Segment für die Saison 2024. Aber jetzt habe ich wieder ganz lange monologisiert. Und mein Kollege, der Moritz, der sitzt hier quasi schon mit ganz feuchten Fingern und zitternd.
Kann
und,
mich schon fast nicht mehr halten.
Er hat nämlich auch was mitgebracht. Und er kann, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, zumindest behaupten, das, was er euch jetzt vorstellt, ist er sogar schon gefahren. Deswegen Trommel wäre, bam, Moritz, du bist dran.
Genau, weil ich bin nämlich schon etwas gefahren, das auch dieses Jahr kommen soll. Jens war gerade beim Roller. Wir kommen jetzt hier zu einem Roller-Motorrad-Hybrid, könnte man sagen. BMW nennt das nämlich einen E-Parkura. Genau, ja, das soll eben die Mischung aus Rollereigenschaften mit Motorradeigenschaften verbinden. Das Ding nennt sich CE02 und den durfte ich tatsächlich auch schon fahren. Rein elektrisch von BMW, 11 kW, also 15 PS Spitzenleistung, auf jeden Fall A1 tauglich. Und das Ding fährt sich auch wirklich richtig, richtig cool. Also,
wo wart ihr damals bei der Präsentation?
Wir waren in Lissabon.
Ah,
genau, geile sind Stadt da durch die Innenstadt gefahren, die ist ja auch sehr hügelig, ja, auf genau. Jeden Fall. Da kam auf jeden Fall schon dieses klassische E-Bike, also der klassische E-Bike-Vorteil zu scheinen, dass du eben keine Kupplung hast. Du sparst dir das Anfahren. Vor allem bei den 125ern, du sparst dir auch das Schalten. Mhm. Also jeder, der hier 125er fährt, der weiß, da ist man schon gut am Schalthebel und am Kupplungshebel unterwegs, wenn man das fährt. Fällt hier alles weg, macht's super easy zu fahren. Sieht optisch meiner Meinung nach auch mal richtig, richtig cool aus. Man sieht ja viele Bikes, die jetzt eher so in die Future-Richtung gehen, aber noch sich klassische Elemente beibehalten. Der C02, der ist wirklich gar nichts davon, ja. Also ihr findet keine klassischen Motorradmerkmale an dem Ding. Das Ding sieht aus wie aus einem Star Wars Science-Fiction-Film.
Okay.
Da könnte direkt Anakin Skywalker von absteigen und in seine nächste Mission streiten. Also optisch finde ich es sehr, sehr gelungen. Muss man natürlich mögen, aber wenn man von E-Mobilität als Zukunftstechnologie spricht, dann trifft es hier auf jeden Fall optisch sehr, sehr gut zu. Aber jetzt mal eher zum Fahren. Also Gas nimmt er super an. Ihr seid natürlich super schnell von 0 auf 50 an der Ampel. Das macht mega viel Spaß mit einem Elektrobike. Falls ihr das noch nicht probiert habt, dann probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich kann euch sagen, ihr lasst da auf jeden Fall einige Autos stehen an der Ampel.
Genau, da muss man vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob es allen bekannt ist, wenn ihr einen Verbrenner fahrt, steigert der ja quasi über die Drehzahl das Drehmoment.
Genau.
Beim E-Motor ist es genau andersrum. der startet quasi jedes Mal mit dem höchsten Drehmoment und ab einem bestimmten Drehzahlbereich, also so ab einem Drittel ungefähr seines Drehzahlbereichs, fällt das Drehmoment dann ziemlich drastisch wieder ab. Das heißt einfach immer, ihr habt die volle Kraft auf dem Hinterrad gleich beim Anfahren. Yes. Deswegen flitzen halt diese ganzen E-Fahrzeuge vom Startwerk, egal wie viel Leistung sie haben, eigentlich ziemlich forsch nach vorne, während der Verbrenner dann ja immer erst so mit Kupplung und so weiter und Drehzahl halt entsprechend halt auf diesen Flow gebracht werden muss. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Also alle E-Motorräder, die ich bisher fahren durfte, machten gerade so im Bereich so zwischen 0,50, 0,80 richtig Laune, weil da halt immer dieses Drehmoment en masse zur Verfügung steht.
Ja, das macht super viel Spaß. Super viel Spaß macht's auch, sich in der Stadt da rumzuschlängeln. Das verbindet eben, also man merkt, es ist kein klassisches Motorrad, da der C02 eben so ein bisschen einen schmaleren Radstand hat, etwas tiefer ist und einen sehr hohen Lenker besitzt. Also man hat schon eher diese Rollercharakteristik beim Fahren, aber man sieht natürlich viel, viel cooler aus, als wenn man einen reinen Roller fahren würde. Ihr sitzt eben nicht auf dem Ding drauf, ihr sitzt schön in dem Ding drin. Und ja, es ist super einfach. Super lässig zu fahren. Eben mit diesem tiefen Sitz auch sehr, sehr einsteigerfreundlich, würde ich mal sagen. Mhm. Also umkippen könnt ihr mit dem Ding so gut wie nicht. Hier sollt jeder seine Füße auf den Boden bekommen. Auf der Sitzbank könnt ihr locker zu zweit fahren. Es ist super einsteigerfreundlich, macht super viel Spaß. Und natürlich sind wir technisch auch bei ziemlich coolen Gimmicks dabei. Man kann hier nämlich auch bildschirmseitig aufrüsten, indem man sein Handy als zweiten Bildschirm verwenden kann.
Also jedes Handy?
Yes, jedes Handy mit einem App Store. Da könnt ihr euch dann die BMW Connected Ride Control App, so heißt sie, könnt ihr euch draufladen.
Liebe App-Entwickler, danke für solchen sperrigen Namen.
Ja, mega. Und dann könnt ihr euer Handy wirklich als volle Bildschirmerweiterung nutzen. Also
Querformat oder Hochformat?
Beides.
Und auch Apple und Android?
Yes, Apple, Android, alles.
Okay.
Dann habt ihr in dieser App eben eine Navi-App, dann habt ihr eine Funktion, die euch Echtzeit-Fahrdaten anzeigen kann. Natürlich, wie viel ihr verbraucht, wie der Batterieladestand gerade ist. Mega nützliche Infos. Und on top, ihr müsst da nicht während der Fahrt auf eurem Handy rumwischen, sondern ihr könnt das Handy ganz easy mit der Lenkerarmatur verbinden. Da sich diese App eben mit dem Motorrad über Bluetooth verbindet.
Okay, und wie sieht die Halterung aus? Das ist eine Magnethalterung? Ist das eine Klemmhalterung, wenn du sagst, so, das passt für alles?
Das ist so eine, ich glaube, ihr habt da so eine Hülle oder, ich glaube, es war eine Hülle.
Ja, du warst vor Ort, ich bitte dich.
Ich war so überwältigt. Es war eine Hülle und dann habt ihr diese klassische Steckverbindung eben dran und dann einmal drehen, dann ist es fest.
Okay. Genau. Und wird das automatisch dann geladen auch während der Fahrt oder ist
das? Das wird über eine USB-C-Buchse geladen.
Also ihr braucht da mindestens schon ein Handy, was USB-C-Buchsen tauglich ist quasi.
Nein. Also ihr habt eine USB-C-Buchse am Motorrad, dann könnt ihr euer eigenes Kabel verwenden,
was
eben an einem Ende optimalerweise
eine USB-C-Verbindung hat. Du musst es nicht an USB-C anschließen, um das nutzen zu können.
Da reicht die Bluetooth-Connection, genau. Okay. Das ist nur on top mit dem Laden.
Jetzt hast du ja vorhin schon gesprochen, so ein bisschen, du machst mich neugierig, du sagst die ganzen Features und so weiter und fancy. Akku, was geht denn da?
Ja, Akku, das ist so ein Thema. Also
du hast ja gesagt, irgendwie 11 kW und so weiter, also wir sitzen wieder in diesem kompletten A1-Einsteiger-Range und so weiter, können wir also als Jugendliche fahren. Yes. Wie weit komme ich denn? Wie viel Akkukapazität habe ich?
Du kommst 95 Kilometer weit, also etwas weniger als der TVSX.
Also genau, jetzt sind wir mal, jetzt errate ich auch mal, wir haben gesagt, beim TVSX haben wir 4 Kilowattstunden.
Genau.
Also hat der BMW-Roller auf jeden Fall weniger als 4 Kilowattstunden, wenn die Hersteller uns nicht anflunkern, in Anführungszeichen. Bei 95 hast du gesagt, ne?
Hier steht 4 Kilowattstunden.
Also entweder lügt TVS oder BMW lügt.
Ich weiß ja auch nicht, weil Insider-Info, dieser CE02 wird ja auch von TVS gebaut.
Ja, das stimmt. Das wollte ich gleich sogar eigentlich so als letzten Flasher noch raushauen, aber ich sehe schon, jetzt kommst du dem zuvor.
Ja.
Ah, also du sagst, komm, der BMW hat nur 2x1,96.
Ja, gut.
Das sind ja auch nur 3,8.
Lass hier mal 5 gerade sein, du. Ja. Ihr habt 2x1,96, genau. Also, ja, etwa die Range, aber nicht ganz so viel Reichweite. Vielleicht ein bisschen mehr Leistung. Wie viel Leistung hat der TVSX?
Der TVSX maximal 15 und Dauerleistung war 9,5.
Okay.
Da ist er auch besser.
Dann hat man anscheinend bei TVS dann doch noch einen Entwicklungsschritt hier gemacht, denn der BMW C02, der hat nur 6 kW Dauerleistung.
Also das Spannende ist zum Beispiel bei TVS wo ich war in Indien, um das mal kurz als Einwurf hier zu bringen, wenn die ihren Roller da bauen, die bauen sogar den kompletten Elektromotor selbst. Mhm. Also die haben sich gesagt, hey, wir kaufen jetzt keinen Elektromotor zu. Ich meine, elektrische Zahnbürsten, Bohrmaschinen, Akkuschrauber, überall sind Elektromotoren drin, Fensterheber im Auto. Mhm. Nein, die bauen den selbst und zwar komplett. Also die kaufen halt die Magnete und so weiter für den Stator, aber selbst die Wicklungen machen die da vollautomatisch selbst. Also die bauen dieses komplette fancy Scheißding da selbst und vielleicht hat der einfach gesagt, okay, komm, für unseren Roller machen wir einfach mal hier so Dauerleistung, was brauchen wir so, lass mal eben überlegen, wir machen mal Dauerleistung 9,5 PS. Ach, BMW will auch einen Roller bauen, na, dann machen wir mal nur 8 PS.
Ja, ja. Schauen wir mal, BMW kriegt ein bisschen das B-Material.
Genau, das B-Material. Schon,
genau. Ja, keine Ahnung, so ist es. Aber herausnehmbare Batterien, theoretisch herausnehmbar. BMW.
Was heißt jetzt theoretisch?
BMW sagt, ihr sollt diesen Eingriff am offenen Stromkasten nur von qualifizierten Werkstätten durchführen lassen. Spoiler, das geht aber auch ganz easy, wenn man keine Ahnung hat. Aber macht es lieber nicht. BMW sagt nein. Ihr könnt diese Batterien auch an eurer normalen Haushaltssteckdose aufladen. Und BMW bietet hier auch ein zusätzliches Schnellladegerät mit 1500 Watt an. Für den, der ein paar mehr Schleifen in der Auslage liegen hat. Denn das kostet 880 Euro mehr.
Dann brauchst du 3 Stunden ungefähr, um das Ding vollzuladen wahrscheinlich.
Von 20-80% brauchst du sogar nur 1 Stunde 40.
Ja, genau. Zählt ja mal die 20% am Ende, die das dann langsamer machen.
So verlangsamen, genau. Ja, 95 Kilometer Reichweite. Kann sich eigentlich sehen lassen. Also wir waren den ganzen Tag in Lissabon unterwegs. Wir sind so roundabout 50 Kilometer durch die Stadt gefahren, was jetzt auch nicht unbedingt wenig war. Und wir waren am Ende des Tages dann noch bei 30% Ladeleistung, was sich sehen lassen kann. Für den typischen Pendler, wenn ihr nur von der Schule und wieder zurückfahrt, easy.
Das stimmt. Also das ist halt so eine Sache. Natürlich ist das immer so ein Argument gegen E-Fahrzeuge, was ich auch total verstehen kann, weil ich sag mal so, ihr tankt eure 125er mit 10, 11, 12 Litern einmal voll, in Anführungszeichen. Und dann wisst ihr genau, ey, da könnt ihr die ganze Zeit mit rumeiern und so weiter und überall wieder aufladen. Das ist natürlich noch bei E-Fahrzeugen ein bisschen komplizierter, weil es natürlich weitaus mehr Tankstellen gibt als den passenden Stromanschluss, wenn man ihn braucht. Allerdings muss man sich auch mal vor Augen führen, wie weit man überhaupt denn täglich fährt und wie viel Reichweite man eigentlich braucht. Also wir hoffen immer alle bei E-Fahrzeugen irgendwie 400-500 Kilometer Reichweite, aber wir fahren jeden Tag nur einen Bruchteil davon. Ja, also das ist halt Wunsch und Wirklichkeit, liegen da meilenweit, um das mal im Reichweiten-Jargon zu behalten, das den Vergleich auseinander, was ein bisschen schade ist. Aber was ganz wichtig ist natürlich, du hast vorhin schon gesagt hier irgendwie, 8,50 kostet irgendwie extra, wenn ich schnell laden will, glaube ich, hast du gesagt.
8,80.
War 8,80, also ein Dusi mehr quasi.
Bissle, ja.
Ja, was kostet das Ding denn überhaupt?
Das Ding startet ab 8.500 Euro.
Ist jetzt auch nicht das, wo ich sagen würde, ganz große Schnäpper, aber wenn wir A1-Karren immer noch so einordnen zwischen 5 und 6, dann sind wir zumindest mal in der Nähe, sage ich mal.
Auf jeden Fall. Und ja, es ist natürlich BMW, heißt, das Ding fühlt sich auch einfach qualitativ hochwertig an. Es ist kein Schrott. Da rattelt nichts, da klappert nichts, da fällt nichts ab. Das Ding ist handfest gebaut und ja, fühlt sich dementsprechend an.
Genau, was dabei auch wichtig ist, was der Moritz damit sagen will, das ist BMW. Das heißt ja nicht nur, dass es irgendwie halt ein verlässlicher Hersteller ist. Natürlich kann jeder mal ein Montagsmodell haben, aber ihr habt bei BMW auch ein Hinternetz dahinter.
Yes.
Also sprich, wenn ihr nicht irgendwo wirklich komplett am Arsch der Heide, wie es so schön heißt, wohnt, ja, dann gibt's wirklich einen BMW-Händler in eurer Nähe, an den ihr euch dann praktisch immer wenden könnt. Das ist zum Beispiel so eine Sache bei TVS. Also ich glaube, die haben das Potenzial, hier gut Fuß zu fassen, aber die müssen natürlich erst einmal so ein Händlernetz aufbauen. Und das machst du halt nicht, indem du dreimal in die Hände klatscht und zack, hast du hier 40, 50 Händler verstreut. Sondern du brauchst natürlich auch entsprechende Händler, die das Know-how haben, deine Fahrzeuge zu verkaufen, deine Fahrzeuge zu warten, die wissen, worauf es ankommt bei den Karren halt. Und das ist natürlich eine Sache, da bist du natürlich mit BMW premiummäßig aufgestellt, weil BMW-Händler gibt es wirklich richtig, richtig viele und die haben dann auch Ahnung von dem, was sie da machen.
Yes. Und natürlich erster BMW 125er seit langem. Und der erste 125er BMW, der war optisch
C1, der Roller. Jetzt
nicht unbedingt so jugendlich ansprechen.
Genau, aber heute wieder, den gab es ja auch als 200er, soweit ich noch weiß, glaube ich, den BMW C1.
Genau.
Und heute wieder richtig gesucht. Also heute zahlt stellenweise wieder damalige Neupreise für das Ding.
Oh, okay.
Genau, das konnte man damals, war ein Kabinenroller, also komplett mit Kabine. für Leute, die ihn nicht kennen. Und mit Anschnallgurten, das heißt, du warst drinnen fixiert, braucht es nicht mal einen Helm zu tragen. Mhm. Und hinten drauf passte, also der Sozius musste sich entweder hinter die Kabine setzen, war die Option. Weißt du, sagst nach dem Motto so, wie wenn Eltern ihre Kinder erziehen, du wartest jetzt vor der Tür, also du wartest jetzt außerhalb der Kabine. Wer das nicht wollte, weil das irgendwie dann noch ein bisschen komisch aussah, konnte auch hinten drauf ein Topcase packen oder so. Aber ja, C1, BMW.
Jo, aber jetzt mal weg von TVS, da muss doch noch irgendwas anderes geben. Genau, oder also BMW steckt TVS, TVSX. Da muss ja auch noch einen Markt abseits davon geben.
Genau, also das Spannende, um das nochmal, wie gesagt, zu sagen, diesen CE02, den Moritz gerade vorgestellt hat, der wird wirklich auch in Indien komplett gebaut. Hm. Also das hat nichts mit Berlin-Spandau zu tun, wo eigentlich alle anderen BMW-Modelle, die hubraumigen, sage ich mal, vom Band rollen, sondern der kommt einfach aus Indien. Ich habe jetzt noch ein Motorrad für euch, und zwar wirklich Motorrad. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, hey, Elektromobilität in 125er Klasse, das sieht immer so ein bisschen nach Roller-Style aus, auch wenn natürlich der
C02?
Ja, C02, was hast du noch gehabt? Wie heißt der noch gleich? Der
E-Parcourer.
E-Parcourer. Ich muss bei Parcours immer an die Leute denken, die über Hindernisse hüpfen.
Also, ja, denk dir dabei immer die Connection zu BMX. Das ist ja auch so was D-Art-mäßiges.
Ja, genau. Aber Parcours ist ja eigentlich Laufen und Springen und so weiter.
Also, genau, aber aussehen tut es wie ein BMX.
Ihr könnt mit dem Ding nicht springen und irgendwie ein Salto machen. Würde ich nicht. Würde ich nicht.
Würde ich auch nicht empfehlen.
Genau, aber diese beiden Dinger, Moritz hat ja vorhin den Vergleich gebracht zu Star Wars halt, und auch der TVSX sieht sehr futuristisch aus. Also wir sind da wirklich in so einer ganz modernen Schiene, vielleicht so modern, wie es gerade überhaupt auf dem Fahrzeugmarkt, auf dem Motorradfahrzeugmarkt überhaupt möglich ist. Das gefällt natürlich, und dafür haben wir vollstes Verständnis, gefällt natürlich nicht jedem, sondern es darf auch gerne ein Motorrad aussehen wie ein Motorrad. Und da habe ich was für euch.
Oh, jetzt kommt's.
Ja, jetzt kommt's. Und zwar von der guten Marke, die ich auch sehr feiere, Mean is Green, Kawasaki Lime Green, Kawasaki ZE-1.
Aha.
Und zwar ist Kawasaki der erste japanische Hersteller, der quasi jetzt sagt, E-Fahrzeuge serienmäßig, großserienmäßig schmeißen wir ab jetzt auch auf den Markt. Und wer sich bei Kawasaki ein bisschen auskennt, also die gibt es auch als Ninja, dann als Sportler-Version, aber wir bleiben jetzt mal bei der Z. Mhm. Z ist ja bei Kawasaki sowas wie eine komplett durchgehende Modellreihe. Von der Z125er über die Z500, Z900 und so weiter. Früher gab es noch eine Z1000 und so. Zieht sich das einfach durch. Und wer ganz zurückgeht in die Ahnenreihe, die gab es ja schon vor, ich glaube 72 war es, Z100 und so weiter. Also sprich, das ist ein Name, der hat richtig Gewicht bei Kawasaki. Und aktuell sieht der immer so ein bisschen, Kawasaki sagt, so Gummi-Style-mäßig aus, so ein bisschen, die haben alle diese spitze Front mit diesen angestellten Scheinwerfern und so, so ein bisschen Retro Street Fighter-mäßig, also so kantig natürlich auch, so fast KTM-mäßig. Und das findet ihr natürlich auch bei der ZE-1 wieder. Die sieht nämlich, wenn man mal so aus der Ferne hinguckt und das nicht besser weiß, was Moritz und ich oft nicht wissen halt, sieht die nämlich fast so aus wie eine Z400. Nur halt ohne Krümmer und ohne Auspuff. Ne? Braucht sie ja nicht, weil ist ja ein E-Fahrzeug. Deswegen auch nicht wundern, was wir noch verschwiegen haben, fällt mir gerade ein. Gewicht können wir noch kurz mal sagen. Gewicht nämlich hier von dem BMW E-Parcourer. 132 Kilo, was ich ganz cool finde, weil es ist ziemlich leicht.
Das ist ziemlich Durchschnitt in der auch bei den Benzinbetriebenen.
Genau. Und wenn wir jetzt mal gleich damit dann halt zur ZE-1 schwenken, die gibt Kawasaki nämlich mit 135 Kilo an, was ich persönlich auch ziemlich cool finde, weil, seien wir ehrlich, ein leichtes Motorrad lässt sich auch in vielen Fällen einfacher bewegen, weil du hast nicht mehr so viel Gewicht zum Hin- und Herschieben, alles fällt dir ein bisschen leichter.
Ja.
Finde ich gut. Und wir sind jetzt beim Motorrad gelandet, sprich sitzpositionsmäßig. Wenn ihr Motorräder kennt, habt ihr hier genau das Gleiche. Ihr setzt euch drauf und alles ist genau so, außer natürlich Kupplungshebel, wie beim normalen Motorrad. Also ihr habt eine Kommode, etwas nach vorne orientierte Sitzposition und nicht sowas eher in Richtung Roller-Style, wie wir es bisher hatten. Und diese Sitzposition passt eigentlich allen. Also außer ihr seid jetzt ganz, ganz lange Jungs und Mädels, dann wird es vielleicht ein bisschen eng, weil ihr wisst selbst so, sag ich mal Z400 oder jetzt die neue Z500 und so weiter oder Z125, das ist jetzt nicht so das ganz große Zeug, aber geht für viele durch. Und ich sag mal, wie gesagt, 135 Kilogramm, das steht auch schon mal auf der Haben-Seite. Von daher, gute Argument für Leute, die sagen Motorradlook und E-Antrieb. Und jetzt kommen wir mal zum E-Antrieb. Kawasaki ZE1, Moritz, hör auf, hier rüber zu spickeln.
What?
Akkukapazität.
Ja.
Mach mal einen raus.
Akkukapazität.
Jetzt nicht ablesen, da sollst du raten.
Lass mich doch mal schnell. Ich soll raten?
Ja.
Naja, die müsste doch auch die 4 kW packen, oder?
Genau, und da muss man jetzt sagen, wup. Leider nein.
Oh.
Genau. Das Problem ist nämlich, und das haben sie jetzt, weil natürlich dieses Konzept, sage ich mal, so ein bisschen auf dem Motorrad beruht, hatte Kawasaki natürlich nicht die ganz großen Möglichkeiten, irgendwie alles neu zu entwickeln, sondern musste natürlich so ein bisschen auf Bestand zurückgreifen. Und da ist natürlich Akku immer auch was, was Gewicht mitbringt. Und man will natürlich nicht so viel Gewicht haben. Deswegen gibt es nur zweimal 1,5 Kilowattstunden Kapazität. Also wir haben 3,0 Kilowattstunden. Aber, sagt er natürlich vollkommen zu Recht, das ist jetzt nicht so geil. Und ich verrate euch auch gleich die Reichweite, also noch ein bisschen Geduld. Das große Aber und in meinen Augen ein immenser Vorteil dieser zwei Akkus kommt jetzt. Die könnt ihr nämlich rausnehmen. Könnt ihr offiziell aus dem Motorrad rausnehmen. Ihr könnt ihr auch einzeln rausnehmen. Also ihr könnt ja praktisch mit einem fahren oder andersrum. Und ihr könnt ihr einfach dann in der Wohnung laden. Also ihr könnt die in der Wohnung laden, ganz normal. Ihr könnt ihr aber auch im Fahrzeug laden. Und ich habe es mal gecheckt, wenn ihr das Motorrad ganz normal, um die Vergleichbarkeit auch zu haben zu dem BMW Roller, zum C02 und zum TVSX, wenn ihr die Akkus im Motorrad ladet und ihr habt praktisch die Dinger komplett leer gefahren, also seid bei Stand 0, dann braucht es etwa 3,7 Stunden an der normalen Haushaltsstromsteckdose, um wieder bei 100% zu landen. Wenn ich einen normalen Schuhdach angucke und so weiter, oder ihr stellt die Karre einfach über Nacht irgendwo ab, sage ich mal, 3,7 Stunden kommen da oft mehrfach vor, also sollte locker reichen.
Aber,
genau.
Wie weit komme ich denn mit dem Ding?
Genau, wir hatten das ja vorhin schon, dass wir uns gewundert haben, hey, die Kapazitäten von TVSX und CE02 lagen ja relativ auf Augenhöhe, trotzdem gab es unterschiedliche Reichweiten. Jetzt bin ich mit der Akkukapazität nochmal eine Spur niedriger, also bei 2x1,5, also 3 Kilowattstunden. Kawasaki sagt 74 Kilometer.
Oh.
74 Kilometer. Und seien wir ganz ehrlich, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, ist das ganz schön wenig.
Das ist die Hälfte vom TVSX fast, ne?
Wenn das stimmt, ne?
Ja, wenn das stimmt.
Jetzt kommt aber dieser kleine Einwand, den wir vorhin schon mal irgendwie so ein bisschen aufs Tableau gebracht haben. 74 Kilometer ist natürlich wenig, wenn ich irgendwie ein Motorrad brauche oder ein Fahrzeug haben will, mit dem ich am Wochenende mit meinen Jungs und Mädels irgendwie mal schön losfräsen möchte und so weiter, Spaß haben möchte und so. Haut's natürlich nicht hin. Wenn ihr aber sagt, hey, mein Einsatzgebiet, und so ehrlich muss man einfach zu sich selbst sein, ist halt vornehmlich einfach irgendwie zur Schule kommen, irgendwie Freundin, Freund besuchen, zum Sportverein kommen. Also diese ganzen Sachen, wo eigentlich weniger, sage ich mal, der Spaß am Fahren im Vordergrund steht, ja, also wo das Fahren an sich im Vordergrund steht, sondern wo man einfach einen Weg zurücklegen möchte, dann sind 74 Kilometer in den meisten Fällen vollkommen ausreichend. Und das könnte ich sagen, ja, der alte Kerl da beim Podcast, der Jens, der kann natürlich viel reden. Kann er auch. Aber statistisch gesehen, ja, wenn man so pendelt, legt man pro Tag 17 Kilometer zurück. Das ist so das der Durchschnitt, ja. Und zwar für Hin- und Rückweg.
Okay.
Das macht 8,5 Kilometer. Natürlich ist die Frage, wie weit fallt ihr in diese Statistik rein? Ist es mehr oder weniger? Aber wenn wir diese 17 Kilometer mal zugrunde legen, ja, dann komme ich mit 74 Kilometer Reichweite 4 Tage lang hin. Und zwar hin und zurück. So, das heißt also 4 Tage lang kann ich das einfach nutzen und dann muss ich also wieder an Strom ran. Finde ich dann schon wieder gar nicht so kacke.
Ja, wird dann auf jeden Fall deutlich realistischer.
Genau. Wir kommen aber noch zu einem zweiten Aber.
Oh.
Ja. Bei Kawasaki muss man ein bisschen Verzicht mitbringen, um die ZE-1 einfach zu feiern. Aber ich denke, sie ist schon mal ein erster richtiger Schritt. Und zwar liefert der Elektromotor, und jetzt reden wir über die Leistung, liefert nicht gucken. So kann ich dir auch keine Fragen stellen. Wenn du mal guckst, wenn ihr das sehen könntet, der Moritz, der spickelt in einer Tour auf unsere Aufschriebe.
Neugierig bin ich, neugierig.
Genau. Liefert als Dauerleistung, das ist ja das, was entscheidend ist, in Anführungszeichen, 6,8 PS.
Mhm.
Jetzt gleich die Frage, Moritz, ist das denn alles?
Da muss bestimmt noch ein bisschen Spitzenleistung draufgehen, oder?
Genau, es geht noch was. Und zwar, ihr kennt es vielleicht von den Hybridmodellen von Kawasaki. Das Ding hat einen Boost-Knopf.
Boost-Knopf?
Genau. Und jetzt nicht irgendwie an Kompressor, Booster, sonst was denken, sondern nein, wenn ihr diesen Knopf drückt am rechten Lenkerende, dann gibt es für 15 Sekunden, das läuft wirklich im Display dann meist so runter wie so eine, sag ich mal, so eine Sanduhr im Kreis, ja, sind für 15 Sekunden bis zu 12 PS möglich. Nun könnt ihr natürlich einwerfen, ey, warum Kawasaki um Himmels Willen habt ihr nicht von vornherein 12 PS in die Karre reingeimpft? Hätten sie natürlich machen können. Das Problem ist halt nur, wenn du halt mehr Leistung da rausziehst, öfter, ja, wird die Reichweite halt auch nicht mehr. Ne? Das ist so, könnt ihr euch vorstellen, unter eurer 125er, wenn ihr die quasi dauernd bei 15 PS fahrt, dann wird der Tank auch nicht voller.
Das stimmt, ja.
Genau.
Aber das Gimmick finde ich eigentlich ziemlich lustig. Also wenn jemand von euch Need for Speed gespielt hat oder die Fast and Furious Filme kennt, es gibt ja fast so ein bisschen so ein Videospielcharakter dazu, hier den Boost-Knopf zu drücken für ein paar Sekunden und dann rasend schnell an allen vorbeizuziehen. Also ich glaube, das macht in der Praxis auch ganz schön Spaß, da mit dem Boost-Knopf rumzuspielen.
Genau, ich hatte das ein bisschen bei der Hybrid, die ich fahren durfte, die Ninja 7 Hybrid. Und da war es natürlich so, das Ganze war, das war ja ein Hybridfahrzeug, sprich, da hast du Verbrennermotor mit Elektromotor gekoppelt halt und konntest dann zum Verbrenner halt diesen Boost, Elektroboost dazuschalten. Da war es natürlich ein bisschen aufwendiger, weil du natürlich noch mit Kupplung und Gang und so weiter immer gucken musst, wo bin ich gerade, gebe ich gerade Gas und so weiter. Da hattest du mit einmal viele Aufgaben irgendwie gleichzeitig und dann Kurvengewehr und so war schon so. Ich gebe zu, da war ich zu Anfang ein bisschen überfordert, bis ich das richtig raus hatte. Als ich es aber raus hatte, war das schon geil. So, und so, ich sag mal so, für den Start weg, man konnte auch mit der Ninja 7 Hybrid dann vom Start weg richtig losfeuern, wenn man wollte, war das auch richtig geil, weil es geht dann wirklich fast so schnell wie mit einem reinrassigen Sportler. Also wir reden da so dann bei diesem Hybridfahrzeug von 0 bis 100 so 3 plus und so weiter. Ne? Okay. Also schon geil.
Stramm.
Ist natürlich jetzt nichts, was in dieses Vernunftmobil, dieses gut aussehende Vernunftmobil Kawasaki ZE1 reingeimpft wurde, sondern da geht es ja wirklich darum, hey, ihr könnt für 15 Sekunden diese extra Power dazu, sage ich mal, addieren, wenn ihr den Boost-Knopf drückt. Habt das aber nicht immer. 6,8 PS. Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, die Kawa hat es, der BMW-Roller hat 8, die TVSX hat ein bisschen mehr. Da sind die Unterschiede jetzt nicht ganz so groß, aber ja. Ihr habt aber dafür auch bei der Kawasaki, das muss man jetzt natürlich auch sagen, nach dem ganzen wirklich neumodisch, technologisch, Upper-Class-Zeug, was wir euch bei den Rollern vorgestellt haben, ist das bei Kawasaki so ein bisschen rückschrittiger, ein bisschen mehr Motorradrieger. Also ihr habt jetzt kein irgendwie Fußballfeld-großes TFT-Display oder ähnliches, irgendwie auf dem ihr Filme gucken könnt oder sowas, sondern ihr habt ein Motorrad-Display, ganz normal TFT. Zack. Konnektivität wahrscheinlich auch. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, mein Fehler. Aber ihr habt zum Beispiel zwei Fahrmodi. Road und Eco. Eco heißt natürlich so, ihr seid natürlich noch zurückhaltender unterwegs. Ich sage euch mal kurz, was das bedeutet. Wer den Road-Mode eingelegt hat, ja, der kriegt so Topspeed 87 km/h hin. Moritz, was ist der Topspeed im Eco-Mode?
Im Eco-Mode wird der bestimmt 70 sein.
Ah, Moritz, gar nicht so schlecht. Ich sehe schon, du bist immer sehr positiv eingestellt. Man muss in dem Fall jetzt noch so ein bisschen negativer zu Werke gehen. Da ist bei 65 Schluss. Also ich sag mal so.
Okay, ja.
Ohne Blitzer, gutes Stadttempo.
Auf jeden Fall.
So. Jetzt kommt aber wieder so ein kleiner Gimmick an der Seite. Wir haben ja schon über den Boost-Knopf gesprochen. Der funktioniert nämlich in beiden Modi. Selbst im Eco-Modus. Das heißt, selbst wenn der Eco-Mode nur 65 km/h erlaubt und natürlich dadurch die Reichweite so ein bisschen zunimmt, wenn ihr den Boost-Knopf drückt, könnt ihr trotzdem 99 km/h fahren. Und zwar unabhängig vom Modus. Was natürlich gar nicht so kacke ist. Man muss natürlich trotzdem sagen, wir haben es eingangs erwähnt, für 125er, 100 km/h ist so eine Linie, da muss man eigentlich drüber kommen. Die Kawasaki bleibt knapp drüber. Und wir wissen natürlich auch, meist ist ja so, kurz vor Erreichen dieser 100 km/h wird der Vortrieb jetzt bei 125er nicht so, dass man sagen würde, wop, wop, sondern eher so, also sprich, das wird kein großes Geschenk. Deswegen würde ich sagen, im urbanen, vielleicht noch ein bisschen außerstädtischen, aber so grobs urbanen Umfeld ist die Kawasaki, glaube ich, am besten aufgehoben. Ja. Was aber jetzt noch kommt und was ich ganz wichtig finde und deswegen reden wir überhaupt darüber, ist der Preis.
Der Preis ist heiß und zwar
8.235 Euro. Damit seid ihr günstiger unterwegs als zum Beispiel beim BMW CE02.
Yes.
Kriegt dafür aber ein richtiges Motorrad mit 17 Zoll Bereifung, sprich alles so, wie ihr es in der Fahrschule vermutlich mal gelernt habt, außer dass ihr keine Kupplungshand mehr braucht, finde ich schon ganz geil. Es ist natürlich so, wenn man das vergleicht mit dem, was die Roller können, gerade an Extraausstattung und so weiter, vielleicht so ein bisschen weniger hochwertig oder ein bisschen weniger equipped, kann man schon so sagen. Aber ihr habt natürlich da den Vorteil, ihr kriegt ein richtiges Motorrad, was man auch so als solches identifiziert. Und Ich persönlich bin erstmal total froh, dass überhaupt jemand diesen Schritt wagt, in diesem Bereich irgendwas anzubieten, zu sagen, hey, wir machen das erstmal, wir gehen mal in den Markt, und ich finde, 8.235 Euro sind zumindest in dem Bereich, wo man als 125er mit 16 bis 18 Jahren sagen kann, hey, das ist vielleicht noch irgendwie mit ein bisschen Support von nahen Verwandten und so weiter leistbar.
Genau. Ich muss auch sagen, gerade was man bei den Rollern vielleicht an Reichweite gewinnt, gewinnt man bei der Kawasaki mehr an Fahrverhalten wahrscheinlich. Genau. Z ist ein Name, der ist etabliert bei Kawasaki, den schreibt man nicht auf irgendeine Scheiße drauf, auf gut Deutsch gesagt. Heißt, das Ding hat 17 Zoll Räder und fährt sich dann wahrscheinlich dementsprechend auch wie ein richtig gutes 125er Motorrad.
Genau. Also da seid ihr dicht dabei. Und was mir persönlich auch noch ganz wichtig ist, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, bei den BMW-Händlern von Kawasaki gibt es roundabout, ich weiß den ganz aktuellen Stand nicht, aber roundabout 180 Händler. Also sprich, ihr habt immer jemanden, wenn ihr ein Problem habt, wenn irgendwas ist, zu dem ihr gehen könnt und sagen könnt, hey, mit meinem Motorrad stimmt was nicht, oder macht man eine Inspektion, oder kann ich es in Zahlung geben, whatever. Da ist jemand, der sich um euch kümmert. Und ich finde, gerade wenn man ins Motorradleben einsteigt, ist das ein ganz wichtiges Argument pro oder contra ein Fahrzeug, weil das einfach sicherstellt, dass ihr dann auch über die 2 Jahre, die ihr es vielleicht fahrt, wirklich immer irgendwas Zuverlässiges an der Hand habt, wo ihr sagen könnt, ja, da kann ich mich drauf verlassen, das Ding wird einfach auch funktionieren. Ja.
Yes.
Das ist halt sowas, so, du willst ja nicht gleich irgendwie mit einer Bruchbude ins Leben starten, wo du denkst, ey, in den 2 Jahren, die ich jetzt 125er fahre, hat die mehr in der Garage gestanden oder unter der Laterne geparkt, als ich damit gefahren bin. Das bringt ja nichts. So. Und deswegen ist das für mich ein fettes Argument pro Kawasaki beispielsweise, weil da hast du halt immer jemand, der dir helfen kann.
Genau. So, wollen wir noch das fetteste Argument? Wir haben es uns bis zum Ende aufgespart. Wollen wir noch das fetteste Argument raushauen, um euren Vätern, Eltern diesen doch höheren Preis schmackhafter zu machen?
Hau raus.
Leute, ihr müsst nicht an Tankstellen fahren. Ihr könnt das Ding bei euch zu Hause laden. Und ich glaube nicht, dass jemand von euch schon eine Stromrechnung bezahlen muss. Heißt, ihr tankt so gesehen für euch kostenlos.
Aber das ist natürlich jetzt ganz wichtig, ne? Jetzt müsst ihr natürlich das euren Eltern nicht verraten, ja?
Ja.
Weil das ist natürlich eine Sache, so, mal drüber nachdenken. Laufende Kosten heißt das, laufende Betriebskosten, ne? So, gehen natürlich bei Elektrofahrzeugen, wenn man die zu Hause so laden darf, ihr könnt euer Handy, ladet ihr auch zu Hause, oder? Müsst ihr dann bei euren Eltern irgendwie Strom bezahlen? Seid denn, ihr wohnt mit 16 allein zu Hause, dann habt ihr natürlich, sieht's anders aus. Aber ganz oft ist es jetzt zum Beispiel so, irgendwie im Ausbildungsbetrieb oder sonst wo halt ein Stromkabel, ab und zu gibt's auch Ladeboxen draußen oder ähnliches, ja, rausgelegt. Hey, für lau. Und dann könnt ihr wieder fahren. Es ist natürlich Tankstellen gewohntmäßig ein bisschen umständlicher, es dauert ein bisschen länger. Aber auf der Kostenseite, wenn ihr es geschickt macht, wie Moritz sagt, eine Nullnummer.
Leute, Free Sprit, hallo.
Genau, also ich würde sagen, ne, verratet es nicht weiter, aber wir finden, das ist auf jeden Fall ein Argument pro Ausprobieren, oder?
Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, wie es da mit so Servicekosten, Inspektionen.
Ja gut, die Sache ist ja die, prinzipiell ist ja so, du musst ja beim Elektromotor, du musst keinen Ölwechsel machen, kein nix. Also du hast, genau, ja viel geringere Kosten im Regelfall. Du hast natürlich Verschleißteile, die genauso bleiben.
Ja.
Also sprich, die haben ganz normale Scheibenbremsanlagen dran, du musst da Bremsbeläge nachgucken. Du verschleißt natürlich trotzdem auch Reifen und so weiter. Also diese ganz normalen Betriebskosten sind da. Die Wartungsarbeiten rund um den Motor und Antriebsstrang sind natürlich geringer, ja.
Ja.
Darf man auch nicht vernachlässigen, wie weit das natürlich dann die Hersteller an den Kunden weitergeben. Das muss man im Einzelfall gucken, weil man muss natürlich auch gucken oder auch berücksichtigen, dass bei vielen E-Fahrzeugen ist es so, dass nicht jeder dran schrauben darf, sondern du brauchst ja oft eine Zusatzqualifikation, weil du arbeitest mit hohen Strömen und ähnlichem halt, das hast du ja vorhin bei BMW gesagt. Die Akkus dürfen eigentlich nur qualifizierte Leute rausnehmen, ja, weil wir reden da oft ja nicht über 12-Volt-Bordsysteme, sondern die haben oft viel höhere Voltzahlen. Deswegen muss man da schon aufpassen, was man da macht. Und diese Qualifikation, die Händler brauchen, das muss sich irgendwie dann auch wieder im Wartungspreis oder sowas stellenweise widerspiegeln, was natürlich klar ist. Von daher, Inspektionskosten, denke ich mal, da würde ich mir jetzt nicht allzu große Hoffnungen machen, dass das jetzt viel günstiger wird,
okay,
als wenn ich ein normales Bike fahre, weil das natürlich auch viel Hinterkalkulation ist.
Mhm.
Aber wie gesagt, das, was du am meisten brauchst, ist halt einfach Sprit. Ne? Und Sprit brauchst du halt nicht, weil mit Glück findest du halt irgendwo eine Zapfsäule, die Steckdose heißt, weißt du?
Und dann
Plug-in, Plug-out, fertig.
Also Leute, lasst es euch durch den Kopf gehen.
Genau.
Es ist vielleicht nicht so nicht so abschreckend, wie es auf den ersten Blick wirkt.
Genau. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer 15. Folge 125er Champs. Wir haben heute mit euch über E-Mobilität geredet, und zwar einfach nur über drei Fahrzeuge in der 125er Klasse, die wir beide finden, Moritz und ich, die durchaus bezahlbar wären.
Ja.
Und wir finden, werft da einfach mal einen Blick drauf. Das könnte vielleicht was sein. Ihr müsst es nicht gut finden, aber wir wollten einfach nur aufzeigen, es gibt Möglichkeiten, die auch im 125er Budget liegen, wenn man mit einem Auge oder vielleicht sogar anderthalb Mal in Richtung E-Mobilität schielt.
Genau. Schön gesagt. Damit verabschieden wir uns.
Genau.
Machtet gut.
Machtet gut. Und Mitte April gibt's dann die nächste Folge 125er Champs. Wir wünschen euch was. Haut rein, und wir werden natürlich froh, wenn ihr demnächst wieder zuhört. Bis dahin, ciao und tschüss.
Macht's gut.